Die Gefahr ist eben, dass wir uns zum Beispiel manchmal die falschen Dinge gegenseitig beibringen. Dass dann jemand belohnt wird, wenn man nicht ausgewogen oder differenziert, nüchtern argumentiert, sondern eher mal so richtig hart auf den Tisch haut. Aber die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führen, das hilft, selbst nicht zu eskalieren, selbst nicht in blinde Wut auszuarten. Und die Welt in Grautönen zu sehen, das kann mehr Energie kosten. Und ich finde, das sollte man nicht nutzen, um den Rassismus zu verharmlosen oder extremistische Ansichten. Aber es kann sein, dass Menschen manches mitgehen, durchaus gedanklich mittragen, weil es verlockend und einfach ist.
Herzlich willkommen zum Yid Podcast, deinem Podcast für Social Media und Digitalität in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Ingrid Brodnik. Sie ist Journalistin aus Österreich und schreibt dort eine Kolumne für den Standard. Dann ist sie Buchautorin und Publizistin, hat mehrere Bücher geschrieben und über ihr aktuellstes möchte ich heute mit ihr sprechen. Das Buch heißt Wieder die Verrohung. Es ist im Juli 2024 im Brandstätter Verlag erschienen. Und davor hat Ingrid Brodnik andere Bücher zum Thema Internet, Digitalisierung und Debattenkultur veröffentlicht. Darum geht es auch ganz grob in Wieder die Verrohung. Ingrids ständiges Thema sind der Umgang miteinander und der Dialog und wie das Internet und soziale Medien uns auch verändern in unserer Debattenkultur. Was ich sehr an Ingrid schätze, ist, dass sie viele Tipps gibt und sehr optimistisch ist. Also sie ist niemand, die eine Dystopie verbreitet, sondern eher den Glauben daran hat, dass es wohl gut werden wird. 2017 ist sie zur digitalen Botschafterin Österreichs in der EU ernannt worden. Was das bedeutet, darüber sprechen wir auch kurz. Dankeschön, dass du heute zu Gast bist, Ingrid, und wir über dein Buch sprechen können und über all deine Erfahrungen.
Bevor wir das machen, würde ich dir gerne 7 Fragen stellen, ein bisschen persönlichere. Mhm. Das machen wir so mit unseren Gästen, damit die HörerInnen eine Chance haben, unsere Gäste ein bisschen besser kennenzulernen und ich auch. Ja?
Ist in Ordnung, ja.
Dann fangen wir an mit den 7 Fragen. Die erste ist, wenn du dir eine Person auf der Welt aussuchen könntest, wen hättest du dann gerne heute Abend zum Abendessen da?
Ah, das ist eine gute Frage. Ja, ist irgendwie blöd, aber ich würde gerne mit Kamala Harris Abendessen. Würde mich sehr interessieren, die Person live zu erleben. Ja.
Finde ich gar nicht so blöd, finde ich eine schöne Auswahl. Welche Frage würdest du ihr stellen? Hast du schon eine?
Ich weiß gar nicht. Ich würde eher versuchen zu schauen, wie sie so drauf ist, als ob man da so ein Gespür bekommt für die Person, weil das ja alles medialisiert ist im Sinne von, das sind ja nur über Medien vermittelte Auftritte, wo man dann nicht wirklich ein Gefühl von einer Person hat.
Zweite Frage. Für was in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Ich habe eine kleine Tochter, die ist 2 Jahre alt und für die bin ich am dankbarsten.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch so ein putziges Alter, 2.
Absolut. Sie lernt gerade ein bisschen zu reden und es ist sehr herzig. Ja.
Hat sie schon ein zusammengesetztes Wort?
Ja, genau. Sie kann ein paar Worte auch schon zusammensetzen wie Mama, arbeiten und solche Sachen. Es ist ganz lieb.
Okay. Oh, das verrät ja auch schon ein bisschen, was Mama arbeiten.
Ja. Genau.
Wovon träumst du schon sehr lange?
Gute Frage. Also privat träume ich schon sehr lange davon, dass sie dann größer ist, meine Tochter, und ich dann wieder zum Beispiel weiter wegreisen kann mit ihr, weil ich das grundsätzlich sehr gerne mache. Und wenn man so ein kleines Kind hat, ist das besonders schwierig. Manche tun es auch, ich jetzt nicht. Und gesellschaftlich... Das ist halt ein unerfüllbarer Traum, aber gesellschaftlich würde ich davon träumen, dass wir unaufgeregtere Debatten haben oder dass manchmal, so das Ärgerliche ist, dass manche Debatten aufgeregt geführt werden, vielleicht auch falsche Dinge fallen, behauptet werden und das eigentlich nie so ganz eingeordnet wird, also dass wir davon wegkommen.
Das ist schon das Thema deines Buches, diese Vision teile ich sehr mit dir. Deswegen danke schön, dass du heute da bist und wir darüber ein bisschen ausführlicher gleich sprechen können.
Sehr gern.
4. Frage. Was ist zu ernst, um darüber Witze zu machen?
Ja, ich finde, man kann über vieles Witze machen, aber die Frage ist immer, was ist die Pointe? Und wenn die Pointe quasi Herabwürdigung ist oder dass man nach unten tritt, dann ist es zu ernst. Aber ich würde gar nicht sagen, dass es zu ernst ist, sondern das Wort, das ich verwenden würde, ist, dass es einfach dann ein ein Witz zu Lasten zum Beispiel schlechter gestellter Menschen in der Gesellschaft ist. Also ich gebe ein Beispiel. Man kann, es gibt auch sogar Witze zum Beispiel von die Juden oder Jüdinnen selbst sich auch erzählt haben gegenseitig über den Holocaust, auch um den Holocaust verkraften zu können. Und das war dann auch jüdischer Humor, der das größte Gräuel in der Menschheitsgeschichte so ein bisschen auch in dieser Community verkraftbar gemacht hat oder zumindest eine Art umzugehen. Und es ist aber ganz was anderes, wenn ein jüdischer Mensch so einen Witz macht und auch da sich eigentlich so quasi auch Nationalsozialisten zur Pointe macht, als wenn zum Beispiel Rechtsextreme aus ihrer Perspektive einen Witz darüber machen. Also ich finde, es geht oft gar nicht um das Thema, sondern es geht um die Perspektive und wer das Ziel des Witzes ist sozusagen.
Wenn jetzt ein kleiner Vorgriff auf dein Buch, und das ist auch eine Meinung, die sich doch noch auch verstärkt durch alles, was du da erzählst, ist ja auch, über sich selbst Witze machen, ist immer in Ordnung, ne? Aber genau. Über andere, da wird es dann schon oft schwieriger.
Genau. Es ist aber auch, nehmen wir zum Beispiel Luke Mockridge, der neulich mit diesem schrecklichen Podcast aufgefallen ist, wo Menschen mit Behinderung herabgewürdigt worden sind. Ich glaube, dass selbst als Person ohne Behinderung man noch Witze machen kann, die nicht so in so eine Richtung gehen. Also das ist schon ein besonderer Humor. Ja, aber wenn ein Mensch mit Behinderung Witze macht, dann ist es ja oft auch ein, wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass die Person sich selbst dann unbedingt niedermacht, sondern sie zeigt ja auch, dass sie Humor hat oder dass sie, also das ist ganz eine andere, das ist eine Selbstermächtigung. Und das ist dann irgendwie schon was anderes. Oft, wenn zum Beispiel Minorities Witze machen, dann ist es eine Selbstbehauptung. Dann ist es eigentlich ein, zu zeigen, wie selbstsicher man ist, wie man das Leben mit Augenzwinkern leben kann. Und wenn dann jemand kommt und aus einer ganz einer anderen Perspektive so reden beginnt, ist es genau das Gegenteil. Da steht dann nachher zum Beispiel der Mensch mit Behinderung nicht cooler da, sondern uncooler. Drum, manchmal wird so getan, man darf über gar nichts reden. Das ist eben der grobe Fehlschluss. Man darf über ganz, ganz viel reden, aber es geht halt oft darum, wie man redet.
Dann passt wahrscheinlich die folgende Frage auch. Man darf über ganz viel reden. Ich probiere es einfach mal. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du sterben wirst?
Eigentlich nicht. Ich finde, das ist kein angenehmes Thema. Und ich glaube, es ist für keinen Menschen ein angenehmes Thema. Aber es ist so, dass zum Beispiel meine Mutter sehr früh gestorben ist, als ich eine Jugendliche war. Und da habe ich schon miterlebt, wie das sein kann, wenn ein Mensch stirbt. Drum ist es eigentlich etwas, wo ich jetzt nicht wahnsinnig erpicht darauf bin, diese Frage mir zu stellen. Und ich habe jetzt auch keine gröberen medizinischen Themen, dass es die Notwendigkeit gab, frühzeitig darüber nachzudenken.
Okay. Ja, mir ist aufgefallen, dass es bei mir so mit den Kindern kam, so eine gewisse Sorge, weil das dann, ich so eine große Liebe habe, dass ich ganz viel erleben möchte mit denen zusammen. Ne? So geht es mir.
Das stimmt.
Und dann ist die Unverfügbarkeit des Lebens, finde ich, wird einem mit Kindern oder ist mir zumindest sehr klar geworden. Und da war das dann so ein bisschen Thema. Was war dir mal peinlich, was es jetzt nicht mehr ist?
Boah, ich glaube, es ist noch immer sehr viel peinlich.
Ehrlich?
Ja, ich glaube, also ich weiß nicht. Also ich gebe ein Beispiel, was mir peinlich war und mir heute noch immer peinlich wäre. Aber das ist nur ein kleines Detail. Ich bin manchmal sehr schusselig. Und ich achte nicht immer, wenn ich aus dem Haus gehe, ob ich alles richtig anhab, zuhab. Ich bin, als ich studiert habe, einmal in eine Vorlesung gekommen und wir sitzen so beisammen, die Vorlesung ist vorbei und zwei Freunde sagen zu mir, Ingrid, voll cool, was du immer machst. Und ich so, was? Ja, dass du deinen Pulli verkehrt herum anziehst. Und ich schaue sie an und sage, ich habe meinen Pulli verkehrt herum an. Ja, und wir haben gedacht, das ist irgendwie ein Statement. Und ich so, nein, ich war einfach so durcheinander in der Früh. Also das war mir dann in der Situation sehr unangenehm. Das einzige Gute war, dass das irgendwie niemand so als, also dass es dann neue Interpretationen des Vorfalls gab. Worauf ich hinaus will, ist, gibt sicherlich andere Dinge, die mir heute nicht mehr peinlich sind. Ich finde generell, älter werden ist auch ein bisschen relaxter werden. Aber also abseits solcher Vorfälle, ich glaube, vieles ist mir jetzt auch nicht wahnsinnig peinlich, außer wenn ich jetzt so ein kleiner Fauxpas passiert.
Das ist ja auch ein interessantes Licht auf das Selbst- und Fremdbild dann, ne? Die anderen, genau. Die Ingrid ist einfach eine coole Socke, die zieht den falsch rum an. Und du, verpeilt aus dem Haus gestolpert und dann.
Genau.
Siebte Frage. Was hilft dir, dich zu entspannen?
Ich gehe sehr gern laufen und beim Laufen kann ich so meine Gedanken so ein bisschen treiben lassen. weil ich einerseits sehr viel arbeite. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Hass im Internet, Desinformation. Das sind dann auch oft ziemlich wilde Kommentare zum Beispiel, die ich lese. Und das ist, ich glaube, das hilft mir dann auch so einfach geistig abzuschalten. Also das ist so eine Art, wo ich dann gedanklich ganz rausgerissen werde.
Wir kommen zu den harten Sachfragen. Dankeschön dafür, dass Gerne. Du die persönlichen Fragen beantwortet hast. Obwohl ich vermute, das ist oft, geht das ja auch so ineinander über. Weil was wir tun, hat ja was auch mit unserer Persönlichkeit zu tun. Und deswegen auch die erste Frage, die ich jetzt an dich habe. Das schließt so ein bisschen daran an, dass du sagst, ich brauche Entspannung von den Dingen, die ich beruflich lese auch. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen und da auch dran zu bleiben? Also war das ganz freiwillig oder wie ist das passiert, wie aus dem Haus gestolpert und der Pulli war falsch rum an?
Genau, es war nicht ganz so geplant, aber es war eindeutig freiwillig. Ich habe als Journalistin im Politikressort ursprünglich gearbeitet und habe dort aber sehr viele digitale Themen, also digitale Grundrechte, Überwachung, große digitale Plattformen und wie sich die Auswirkungen behandelt. Und ich bin ein Mensch, ich mag Technik, das Internet grundsätzlich gerne, aber da kam für mich so ein Widerspruch recht bald auf, nämlich dass einerseits es hieß, das Internet würde uns irgendwo befreien, würde zu besseren Diskussionen führen, zu einem faireren Gedankenaustausch. Und die Realität ist aber oft eine ganz andere. Und so kam es, dass ich mein erstes Buch geschrieben habe, das ist schon 10 Jahre her, wo ich der Frage nachging, damals speziell, ob die Anonymität im Internet, wie sich die auswirkt. Im nächsten Buch ging es mehr um Hass im Netz, also dann um Lügen im Netz, also um Falschmeldungen. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe so schrittweise mich immer tiefer in diese Frage hineingearbeitet, warum online wir häufig in Kontakt kommen mit sehr aggressiven Wortmeldungen, auch Falschheiten. Und dann eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen die neuere Phase, gesellschaftlich auch, warum wir generell als Gesellschaft oft so aufeinander krachen. Weil der Hintergrund ist, ein Teil der Erklärung ist durchaus Technik. Technik kann so gebaut sein, dass sie zum Beispiel Krawall nochmal sichtbarer macht. Aber ein Teil ist dann immer auch der Mensch. Das heißt, dass Menschen zum Beispiel dorthin hören, wo sie bestätigt werden. Oder dass wir sehr schnell in so Gruppendynamiken hineinschlittern, auch Feindseligkeit gegenüber anderen Gruppen. Und das ist eigentlich so schrittweise passiert. Und ich glaube, warum ich da aber immer tiefer hineingegangen bin, ist, weil ich so ein bisschen ein Unrechtsgefühl dabei verspürt habe. Also zum Beispiel, es passiert gerade Frauen, Politikerinnen, dass sie betroffen sind von schlimmsten Beleidigungen, sexuellen Herabwürdigungen, Vergewaltigungswünsche, Vergewaltigungsdrohungen. Und ich finde, das ist einfach ein Rückschritt gesellschaftlich, wenn so das einfach stehen bleibt oder keine Konsequenzen hat. Und wenn ich aber Bücher über das Phänomen schreibe, ist das so ein bisschen ein Ankämpfen dagegen. Oder zum Beispiel, wenn ich besonders arge Beispiele sehe oder besonders arge Hasskommentare, screenshotte ich die. Und ich weiß, vielleicht kommt das mal in einem meiner Bücher oder einem Vortrag etc. unter. Das heißt, ich kann dann wieder was Positives draus machen. Und drum ist es so, dass obwohl ich mich eigentlich mit einer sehr düsteren Thematik beschäftige, ich glaube, warum ich über die Jahre hinweg immer tiefer hineingegangen bin, ist, weil ich aber einen großen Mehrwert darin sehe, darüber aufzuklären oder gewisse Missstände als solche zu benennen.
Ich habe gerade, als du das mit dem Screenshot erzählt hast, gedacht, das ist ja wie, wenn jemand das sähe, der diesen Kommentar geschrieben hat, wie einen Spiegel vorhalten. Also es gibt ja auch, ich glaube, Affen erkennen sich auch im Spiegel, aber ich glaube, sonst sind das Menschen vor allem, die sich im Spiegel erkennen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dieser Hass und wenn Leute so rumschreien, das ist wie sich selbst gar nicht sehen können. Also wir haben jetzt gerade bei uns im Büro eine lustige, ist ein bisschen lustiger, die Leute parken immer so ein bisschen kreuz und quer und unsere Empfangsfrau hat angefangen, Fotos zu machen von den querstehenden Autos, weil die Leute wirklich, sie kann sagen, bitte parkt nicht so, es nutzt nichts, aber jetzt schickt sie an ganzen Hausverteiler Fotos, also sie schwärzt auch das Kennzeichen, ne, und sagt dann, bitte stell dich doch anders hin. So, und das ist so, und dann sagen die Leute, oh, entschuldige bitte, aber vorher, man kann da reden, wie man will, ne, und deswegen habe ich gerade gedacht, ist das, dass wir nicht sehen, was wir tun? Oder also, weil du hast gerade ganz viele Fragen aufgeworfen. Ne? Wieso benehmen wir uns so im Internet? Wieso poltern wir so los?
Ist das also ich glaube, da gibt es, ja. Entschuldige, ich glaube, da gibt es mehr als einen Typen. Das, es kann so sein, dass für manche, die tatsächlich sich in der Rage hinreißen haben lassen, sie das dann nachher wieder zurücknehmen. Ich gebe ein Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen in die Richtung geht. Ich habe das auch in meinem neuen Buch drin. Da habe ich mit dem Professor Hangartner aus der Schweiz geredet, weil der hat mittlerweile 2 Studien mit Kollegen und Kolleginnen durchgeführt. Es ging um rassistische Postings auf Twitter, jetzt X. Und die haben geschaut, hilft es, die Leute an Empathie zu erinnern? Also zum Beispiel so etwas zu schreiben auf das rassistische Posting hin, dass die Aussage verletzend ist für jemanden, der schwarz ist, der Afroamerikaner ist oder was weiß ich. Also auf jeden Fall die Gruppe, die hier erniedrigt wird. Und es war so, dass hier bei solchen Antworten, die an Empathie erinnerten, in 8% der Fälle die Leute ihren eigenen Tweet entfernt haben. Also das kann sein, dass man zum Beispiel manche Menschen, wenn sie mit Empathie angesprochen werden, also auf ihre eigene Empathie angesprochen werden, das entfernen. Der Professor Hangartner hat mir was Interessantes erzählt. Seine 2. Studie ist noch nicht publiziert, aber sie haben sich auch angeschaut, bei wem funktioniert das und bei wem funktioniert das nicht. Und die Leute, die quasi in einer Tour Hasskommentare schreiben, die ganz, ganz oft Hasskommentare schreiben, da funktioniert das einfach überhaupt nicht. Worauf ich hinaus will, ist, zu diesem Spiegelverhalten, ich könnte mir vorstellen, dass wenn das ein Mensch ist, der oder die noch nicht so tief in so einem Denken drin ist, aber sich einfach mal im Ton vergriffen hat oder eine Person, die anfällig ist für so ein Denken, aber nicht zu 100% drin steckt, dass die auch irgendwo erkennt, das ist zu weit gegangen. Aber ein großer Teil der wirklich üblen Kommentare, würde ich davon ausgehen, kommt von Leuten, denen selbst der Spiegel nichts mehr bringt, weil es gibt den Psychologen Paul Huss, den habe ich vor einigen Jahren schon wirklich lange her befragt, weil mich hat eine Sache sehr interessiert, wie kann das sein, dass Menschen auch Lügen verbreiten, also sagen, da drüben habe ich beobachtet, wie ein Flüchtling eine Frau überfällt und irgendwas macht oder also einfach wirklich etwas Falsches behaupten, wo sie wissen, das stimmt so nicht. Und der hat mir was Interessantes gesagt, nämlich, in der Wissenschaft gibt es das Konzept der Eigengruppe versus Fremdgruppe. Das heißt, wir sehen uns schnell in Eigengruppen. Wir zwei sind die Eigengruppe, die gerade das Gespräch machen. Alle, die zuhören, sind die Eigengruppe der Zuhörerinnen dieses Podcasts. Oder wenn ich als Österreicherin mit dem Zug in Deutschland fahre und neben mir sitzt eine andere Österreicherin, dann sind wir die Eigengruppe der Österreicherinnen und die anderen sind die anderen. Das ist ganz normal. Aber manchmal wird der Eindruck extremer Feindseligkeit erweckt, wenn man sagt, die Fremdgruppe nimmt mir was weg. Die nimmt meiner Eigengruppe was weg. Ich muss um Ressourcen konkurrieren, um Arbeitsplätze, um Sozialleistung, um Frauen, die angeblich die alle sich einkassieren oder was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn dieses starke Gefühl der Fremdgruppe versus Eigengruppe eintritt, kann das zum Beispiel Rassismus begünstigen oder auch eine Lüge kann sich wie eine Notlüge anfühlen. So im Sinne von, man musste das schreiben, um auf ein größeres Übel hinzuweisen. Und das ist das Problem, da springt der Spiegel nichts mehr, weil die wissen, was sie tun. Sie haben aber Argumente gefunden, um das gegenüber sich selbst recht zu fertigen. Und in solchen Fällen würde ich davon ausgehen, bringt dann der pure Appell an das Gewissen oder auch der Spiegel, was da jemand getan hat, wenig. Ich glaube, dann braucht es einfach harte Konsequenzen.
Also wenn das Weltbild geschlossen ist, dann kann man es nur sanktionieren, wenn es dann anderen schadet.
Genau, und dazu passend vielleicht ein bisschen, das ist lustigerweise auch eine andere Studie, die ich in meinem aktuellen Buch habe, das sind 2 Schweizer Studien, die so sehr interessant sich ergänzen. Die Lea Stahl und ich glaube, ihr Kollege heißt Sebastian Weingartner, die haben eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht. Die haben Dutzende Personen in der Schweiz angeschrieben, die polizeilich angezeigt worden sind, weil sie rechtswidrige Postings verfasst hatten. Und die Leute, die solche rechtswidrigen Postings schreiben, die sind nicht wahnsinnig erpicht darauf, Interviews zu geben. Also sie haben nur 4 Leute bekommen, die sich intensiv befragen ließen, aber immerhin 4 Leute und das ist schon eine große Leistung. Und bei diesen 4 Leuten zeigte sich, nach dieser Erfahrung, dass sie polizeilich angezeigt worden waren, gaben sie an, zurückhaltender geworden zu sein, wie sie online schreiben. Und das ist gut. Aber in 3 von 4 Fällen war das nicht so, weil sie eingesehen haben, dass das falsch war, sondern sie wollten sich weitere negative Konsequenzen vom Leib halten. Und in dieser Studie, die ist deswegen so interessant, weil da auch so Ausflüchte erklärt werden, wie die Leute erklären, warum das ja nicht so schlimm war. Oder eine Ausflucht ist sozusagen, die anderen haben auch so geschrieben. Eine andere Ausflucht geht dann aber schon in die Richtung, ja, eine Frau, die öffentlich so auftritt, die hat das quasi verdient. Und dann gibt es auch noch so Ausflüchte wie, wenn man sich die Situation mit Migranten in Deutschland ansieht, dann muss man ja XYZ, also dieses Rechtfertigen. Und das meine ich mit, es wäre schön, wenn man alle Menschen mit purer Vernunft oder mit Sachargumenten oder mit Empathie erreichen würde. Aber das ist, glaube ich, unrealistisch. Es ist schon viel getan, wenn man manche damit erreicht, dass sie nicht noch einmal Ärger mit der Polizei bekommen wollen.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, dass es verschiedene Typen gibt. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass wir haben schon zwei. Also einmal diejenigen, die sich mit doch vielleicht Spiegel vorhalten lassen und an Empathie appellieren, irgendwie, die dann ein bisschen aufwachen. Dann diejenigen, die man sanktioniert, weil sie nämlich nicht aufhören würden, weil es nämlich ihrem Weltbild entspricht und ihrer Eigengruppenwahrnehmung. Was wäre noch so ein Typ? Gibt es da noch mehr?
Ja, sagen wir so, bei diesen ganz Überzeugten würde ich auch sagen, dass es diejenigen gibt, die dann wirklich schon organisiert sind. Also es sind vielleicht Leute, die wirklich in rechtsextremistischen Gruppen drin sind oder in Parteien, die auch mit sehr groben Mitteln arbeiten. Also da ist nämlich die Gefahr, dass das Leute sind, die oft selbst gar nichts Rechtswidriges mehr posten, aber so sticheln. Also die posten dann Links zu Artikeln, wo sie wissen, ihre Community zuckt aus. Das ist, man muss davon ausgehen, dass je organisierter Leute sind, sie umso geschulter sind, wo beginnt das Strafrecht, und oft dann genauso schreiben, dass sie noch drunter sind oder wenn vielleicht strafrechtlich relevante Dinge passieren, dass sehr, sehr stark auf Anonymisierung geachtet wird. Also dass das dann jene Profile sind, wo es polizeilich auch schwierig wird, die jemals zu finden. Also da gibt es diesen professionellen Typus, würde ich sagen. Der ist ein Untertypus der tatsächlich Überzeugten. Und dann eine letzte Gruppe, da geht es aber mehr so in Richtung, wirklich ein Sonderfall, das sind die klassischen Internet-Trolle. Und das sind Leute, die müssen gar nicht glauben, was sie schreiben, sondern die schreiben das, um andere zu provozieren. Also der Begriff Troll wird leider oft zu vage oder zu großflächig benutzt. In der engen ursprünglichen Bedeutung ist der Troll eine Person, die einfach mit der Absicht etwas ins Internet hineinschreibt, um andere zu ködern, um vor allem Frust und Streit auszulösen. Und ich bilde mir ein, dass vor vielen Jahren, schon vor mehreren Jahren, eine Studie erschien, die hieß Trolls Just Want to Have Fun. Und da kam zum Beispiel heraus, dass Leute, die zu Sadismus neigen, dass viele Trolle diese sadistische Eigenheit haben. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht in so einem pathologischen, sadistischen Sinne, weil es gibt dann auch quasi von solchen Traits, von solchen Persönlichkeitsmerkmalen oder Eigenheiten, gibt es auch quasi die sanfteren Formen. Und das kann sein, dass mich das erfreut, wenn andere so ein bisschen ein Leid spüren oder sich furchtbar aufregen müssen ohne nichts. Und das kann aber auch politisch sein, weil ich gebe ein Beispiel. Ich habe vor Jahren in Österreich in Innsbruck einen Vortrag gehalten und dann kommt nach dem Vortrag ein junger Typ zu mir. Und ich habe erklärt, was Trolle sind. Und er sagte zu mir, das ist total faszinierend, was ich beschreibe, weil ich habe gerade seinen Kumpel beschrieben, weil der erzählt ihm immer, wie er auf Facebook in FPÖ-Fangruppen reingeht, einfach nur sich überlegt, was er jetzt über Migranten schreiben könnte, damit die Debatte nochmal mehr eskaliert. Und er hat gesagt, sein Kumpel, dem ist das Thema eigentlich ganz egal, der findet es aber ganz toll, wenn dann wieder, also einfach Dutzende Kommentare auf ihn folgen. Also wenn er es schafft, diese Debatten so hochkochen zu lassen, also so ein emotionaler oder intellektueller Erfolg, wenn andere dann so drauf einsteigen. Und das, er hat mir das zumindest so erzählt und ich fand, das ist so klassisches Trollverhalten, nämlich man belegt sich selbst die eigene Intelligenz, indem man nur schaut, wenn ich das so und so schreibe, steigen Menschen drauf ein. Und das muss dann gar nicht politisch in irgendeine gezielte Richtung gehen, sondern es geht mehr um die emotionale Reaktion, die man auslösen möchte.
Mich erinnert es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht deckt sich das oder nicht, Leute, die Aufmerksamkeit brauchen. Also jetzt das ganz urmenschliche Bedürfnis, gesehen zu werden, und es ist um jeden Preis dann in dem Fall.
Genau, also der Troll ist das Extrembeispiel, der zieht seinen Mehrwert aus diesem Manipulieren. Aber auch, gehen wir zu den anderen Typen, das ist interessant, Da glaube ich, das ist auch ein Faktor, selbst bei den ganz anderen Typen. Es gibt eine Untersuchung von Politologen, unter anderem war der Brandon Nyhan dabei, die haben toxische Kommentare ausgewertet im rechten und linken Spektrum in den USA. Und toxisch heißt aggressiv, beleidigend. Also man berechnet die Toxizität, je toxischer, desto eigentlich derber, heftiger ist der Kommentar. Und es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit auf Likes auf Facebook jetzt mit Toxizität stieg. Also je derber jemand wurde, desto mehr stieg die Wahrscheinlichkeit, dass ein Like daherkommt oder ein paar Likes. Und irgendwann kippt es dann. Ich würde vermuten, das sind dann zum Beispiel, wenn jemand schon wirklich die Morddrohung schreibt, das wollen dann vielleicht viele Leute nicht mehr liken, aber so derb hineinzurufen, so richtig die krass die eigene Meinung zu äußern, das hat halt oft den Effekt, dass andere dann sagen, endlich sagt das einer. Also das heißt, für die Person, die das gemacht hat, fühlt sich das ja auch gut an. Es fühlt sich angenehmer an, 2 Likes zu bekommen als 0 Likes oder vielleicht sogar mal 100 Likes zu bekommen. Und da gibt es übrigens auch, das habe ich auch in meinem neuen Buch drin, weil es ist ein sehr lustiger oder interessanter Begriff, da gibt es den Begriff des Reinforcement Learnings. Da ist die Idee, dass wenn Menschen zum Beispiel moralisch empört schreiben und dann viele Likes etc. bekommen, dass sie am nächsten Tag wieder so posten. Das ist gemessen worden. Also das heißt, dass dieses heftigere Schreiben, das kann belohnt werden und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person am nächsten Tag wieder so eine Tonalität zeigt. Die Gefahr ist eben, dass wir uns zum Beispiel manchmal die falschen Dinge gegenseitig beibringen. Dass dann jemand belohnt wird, wenn man nicht ausgewogen oder differenziert, nüchtern argumentiert, sondern eher mal so richtig hart auf den Tisch haut.
Ja, das erinnert mich an so der Klassenclown oder auch das Alpha-Männchen im Rudel, ne, was ganz laut ist und sich über andere lustig macht und dann scharen sich die Personen um den rum, die denken, ah, Hauptsache, sie machen es nicht mit mir.
Genau. So. Es kann auch sein, zum Beispiel für manche Leute, gibt zumindest solche Erzählungen, kann sein, dass manche so den Eindruck haben, sie mobben andere, in der Schule jetzt zum Beispiel, um selbst nicht gemobbt zu werden. Also im Sinne von, man baut so eine Hierarchie auf, mit der Absicht, das bloß nicht unterhalb in dieser Hierarchie zu landen.
Ja, genau. Du hattest das Wort Trolle gesagt und das hat mich irgendwie locker 10, 12 Jahre zurückgeworfen, weil das war, glaube ich, so eins der ersten Worte, die ich kannte, um dieses Kommentarverhalten auch zu beschreiben. Also bei uns in der Redaktion, ne, als wir dann mit Facebook angefangen haben, war so, dass wenn wir, wie wir, als wir das erste Mal überlegt haben, wie gehen wir denn mit solchen Kommentaren um, das, als das noch so neu war. Und du hast vorhin gesagt, du hast ja auch schon vor 10 Jahren dein erstes Buch geschrieben und du hast dich lange auch schon dann als Journalistin mit den Themen Digitalisierung und so weiter beschäftigt und den Einfluss darauf auf unsere Gesellschaft, also auch ein recht ganzheitliches Bild. Du bist Botschafterin Österreichs für Digitalisierung in der EU gewesen, oder?
Genau, also was, das ist...
Genau, was ist das für ein Job und was hast du da gemacht?
Es klingt ein bisschen hochtrabender vielleicht, als es war, aber es gab, das ist jetzt mittlerweile von der EU-Kommission beendet worden, aber es gab einige Jahre in der EU sogenannte Digital Champions und jedes Mitgliedsland konnte einen Digital Champion, in Österreich wurde es dann auch eingedeutscht als digitale Botschafterin, wählen und ich bin dafür designiert worden. Die Idee war, dass solche digitalen Botschafter einerseits sich regelmäßig innerhalb Europas vernetzen. Das heißt, wir hatten zum Beispiel Treffen in Brüssel oder auch anderswo in anderen europäischen Städten. Das sind dann oft so Meetings, die es auf europäischer Ebene gibt, wo man zum Beispiel Best-Practice-Beispiele austauscht. Wie kann es gelingen, dass ein größerer Teil der Bevölkerung kompetent mit digitalen Tools umgeht? Das waren dann ehrlich gesagt sehr breit gefächert. Ich kann mich erinnern, der portugiesische Digital Champion, der hat extrem viel dazu gemacht, dass der war wirklich so ein Best-Case-Beispiel, wie man Arbeitslose dazu bringen kann, zum Beispiel programmieren zu lernen. Also solche Sachen wurden zusammengetragen. Oder es ging dann um, ich habe dann zum Beispiel über Medienkompetenz gesprochen. Und das gab es ein paar Jahre lang. Und es ist halt so, wenn eine neue EU-Kommission kommt mit neuem Personal, kann passieren, dass bestehende so Steckenpferde wieder ausgetauscht werden. Und irgendwann in der Corona-Zeit, glaube ich, war das, ist dann dieses Programm auch eingestellt worden. Also es ist nie offiziell irgendwer abgerufen worden, aber die Meetings gibt es einfach nicht mehr. Und die Idee war auch im eigenen Land für Awareness zu sorgen. Ich habe dann zum Beispiel so Digitalberichte gemacht. Das heißt, wir haben Datenauswertungen gemacht mit dem Josef Hollenburger zum Beispiel oder dem Luca Hammer, wo wir uns Social-Media-Daten angesehen haben und das dann verpackt haben mit so ein bisschen teilweise auch pädagogischen Aufsätzen. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Das sind so kleine Orchideen, die es dann immer wieder gibt, wo politisch so einzelne Projekte ermöglicht werden.
Wie lange hast du das gemacht? Also wie lange gab es diese Treffen?
Sie gab es länger, als ich es gemacht habe, weil vor mir war die Meral Akin-Hecke, die hat das vorher gemacht. Insgesamt gab es die sicher 6-7 Jahre und ich habe wahrscheinlich so 3 Jahre davon gemacht. Und dann ist noch so ein bisschen nachgedümpelt sozusagen, wo unklar war, wie geht's weiter. Das ist zumindest gefühlt mein Timeframe. Müsste ich nachschauen, um es wirklich genau zu beantworten.
Du hast Orchidee genannt, dieses Projekt. Das hört sich an, als hätte es dich positiv geprägt. Kannst du sagen, wie dich das geprägt hat oder beeinflusst hat?
Ja, also generell, das ist eines der Projekte. Ich habe auch andere Projekte gehabt, wo ich internationalen Austausch gemacht habe. Ich bin auch zum Beispiel manchmal, ich bin auch zu anderen Konferenzen der EU-Kommission beispielsweise als Expertin eingeladen gewesen. Oder ich habe Journalismusprogramme gemacht, wo internationale Vernetzung drin war. Und das finde ich sehr interessant, weil man halt über solche Projekte viel lernt, sei es, was ist ein Best-Practice-Beispiel, um Langzeitarbeitslose zum Programmieren zu bringen, sei es teilweise, wie mühsam ist die Bürokratie in manchen Ländern. Also das sind auch manchmal nur so kuriose Infos, mit denen man jetzt nie keinen praktischen Nutzen hat. Aber es ist dann manchmal so, dass wenn man sich zum Beispiel fragt, wie ich bräuchte eine Information aus Portugal oder ich brauche irgendeine Info aus Irland, dass ich halt einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin habe. Und ich glaube auch, dieser europäische Gedanke, der wird dann halt viel greifbarer. Also es ist, glaube ich, schade, dass die allermeisten Menschen nicht in irgendwelchen Expertinnengruppen sind, wo sie dann mal die Chance haben, 3 Tage, was weiß ich, gemeinsam irgendwo in Seminaren zu sitzen. Die Seminare sind dann oft ein bisschen tröge, ehrlich gesagt. Also es ist dann nicht alles, ich glaube, das stellen sich manche Leute vielleicht auch ein bisschen edler und fancier vor, als es ist. Es ist dann teilweise sehr bürokratisch und manches ist nicht wahnsinnig interessant. Aber das Spannende ist dann eher der menschliche Austausch. Ich glaube, die Leute, die jetzt da teilgenommen haben, werden keine Gefahrenquellen für fehlenden Frieden. Aber ich glaube, so, das ist sehr friedensfördernd, wenn ich so Kontakte über Grenzen hinweg habe. Also wenn ich sehe, das sind Menschen, die teilweise sehr ähnliche Probleme haben oder ganz kuriose staatliche Eigenheiten, die wir gar nicht so erleben. Das ist schon einfach eine wichtige Lebenserfahrung.
Nachdem ich dein Buch gelesen habe und auch nachdem wir beide jetzt 35 Minuten miteinander gesprochen haben, habe ich den Eindruck, du bist sehr davon beseelt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also in deinem Buch gibst du super viele Ratschläge. Deswegen macht es auch wirklich Spaß zu lesen. Also schreibst du mal ein Kapitel und danach gibst du eine Empfehlung, wie man sich selbst am besten verhalten kann. Also das Buch ist voll von Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten und das finde ich sehr schön. Und das ist auch, als du gerade gesagt hast, diese Best Practices, die du gelernt hast, ne? Ist das immer noch was du, nachdem du suchst permanent? Mhm. Und was ist es gerade, wo du sagst, das ist jetzt das Neueste, was ich wirklich ganz toll finde, was ich in die Welt bringen möchte?
Also, ehrlich gesagt, worüber ich derzeit auch wirklich am meisten rede, aber auch was mich wirklich weitergebracht hat, ist tatsächlich ein Detail aus dem Buch. Ich habe auch mal den Satz gehört, Research is me-search. Also wenn man Dinge recherchiert, dann sucht man oft oder findet oft Dinge, die einem was über einen selbst verraten oder vielleicht einem selbst helfen. Und im aktuellen Buch habe ich einen Aspekt beschrieben, den fand ich einfach so bereichernd. Ich schreibe sehr viel über Wut und dass Wut Menschen aktiviert. Weil Wut ist auch eine notwendige, eine wichtige Emotion. Es geht ja auch darum, gegen Missstände anzukämpfen, das nicht hinzunehmen. Aber Wut kann auch mit Falschheiten ausgelöst werden. Wut kann über Minderheiten gefördert, genährt werden, auf ganz ungerechte Weise, also wirklich in Richtung Verfolgung, Hass etc. Aber die Antwort ist nicht, niemals wütend zu sein, weil das geht einfach nicht. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin eine ganz provokante, erschütternde Ansage macht, dann ist die Wut die logische Konsequenz. Aber ich habe den Begriff achtsam wütend sein gelernt, nämlich es bedeutet, dass man die eigene Wut so ein bisschen inspiziert. Dass man zum Beispiel darüber nachdenkt, worüber ich gerade wütend bin, ist das ein Thema, das mir generell wichtig ist. Das kann sein, aber auch, was ist dann wirklich eine konkrete Forderung, die ich dann einbringen könnte? Oder was ist eine eloquente Art, mit dieser Wut umzugehen? Und da ist ein Aufsatz, den habe ich eben gefunden von Diane Grimes und Whitney Phillips. Das sind 2 Kommunikationswissenschaftlerinnen. Die haben dieses achtsam wütend sein formuliert. Der eine Aspekt ist, dass man sich den Raum und die Zeit nimmt, die eigene Wut zu betrachten, ob sie angemessen ist und wie man sie dann umsetzen könnte. Weil im Moment der Wut ist man vielleicht nicht eloquent oder strategisch genug. Und zweitens nur zwei Sachen, die sie auch haben. Das erste ist, dass man auch erkennen sollte, bevor man eskaliert. Und da hilft so ein Bodyscan, also dass man auf den eigenen Körper achtet. Bin ich gerade sehr verspannt? Spanne ich die Muskeln meines Mundes zusammen? Balle ich vielleicht sogar die Hände oder sind die irgendwie sehr verkrampft? Das sind Zeichen, dass ich vielleicht sogar wütender bin, als mir bewusst ist und mich vielleicht gerade nicht so unter Kontrolle habe, wie ich mir das sogar einbilde. Das fand ich ganz interessant. Und das Zweite, das ist, selbst wenn man dann reagiert und selbst wenn man was ganz schrecklich findet oder eine Person ganz schrecklich findet, was die sagt, dass man sich an die Menschlichkeit der anderen Person erinnert. Also erinnert, dass das ein Mensch ist, der eine Familie hat, der eigene Bedürfnisse hat. Man muss nicht verharmlosen, was die Person macht. Man kann das total ablehnen. Aber die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führen, das hilft, selbst nicht zu eskalieren, selbst nicht in blinde Wut auszuarten. Das habe ich im Buch drin. Aber das ist etwas, das mich tatsächlich sehr beschäftigt, weil ich mich so oft fragen muss, in welche Debatten gehe ich hinein. Ich beschäftige mich ja dauernd mit Wutthemen, mit provokanten Äußerungen aus der Politik, mit extremistischen Begriffen. Da muss man sehr taktisch überlegen, was will ich aufgreifen? Was ist ein gutes Beispiel? Oder wo lasse ich mich erst recht wieder in eine Falle jagen? Und ich glaube nicht, dass ich das immer richtig beantworte, aber ich finde, ein Gradmesser ist es, achtsam wütend sein, die eigene Wut zu inspizieren oder auch auf diese Menschlichkeit noch immer zu blicken. Das ist, glaube ich, ein hilfreicher Ansatz.
Auch ein ziemlich notwendiger, habe ich das Gefühl. Also jetzt in Deutschland haben wir ja in den im Osten liegenden Bundesländern jetzt 3 Wahlen gehabt. Und jetzt nach der Brandenburg-Wahl, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, dieses millionenfach Abschieben, da gab es auch so das im Internet, ne? Da haben irgendwie AfD-Anhänger gefeiert, dass sie jetzt millionenfach abschieben werden. Und ich finde das grausam und schrecklich. Und da ist genau all das nicht da. Da ist diese ganze Empathie und diese Entmenschlichung. Also, und du schreibst dann ja auch am Ende deines Buches wieder die Verrohung, jeder hat nur selbst den Schlüssel in der Hand, ne? Dieses Empathie, also so wie du es auch gerade beschrieben hast, das ist die eigenen Wut und die eigenen Emotionen zu inspizieren, das können nur wir selbst. Und dann ist die Hoffnung, dass es immer Menschen gibt und möglichst viele, so wie dich zum Beispiel, die dann einen Anstoß auch dazu geben können, für andere das mitzubekommen, welchen Mechanismen sie eigentlich selbst ausgesetzt sind, ne? Du schwankst ja zwischen diesen gesellschaftlichen Dynamiken beschreiben und dann auf Selbstwirksamkeit zurückgehen. Also es gibt viele Menschen, die immer sagen, gar keine Chance mehr und es ist, und dieser, alle sind verroht und alle sind wütend und die Spaltung wird immer größer. Was hast du das Gefühl, was du da entgegensetzen kannst?
Das erste ist, teilweise wird die Spaltung auch überschätzt, weil zum Beispiel über das Internet, aber auch manche besonders alarmierenden Schlagzeilen, sieht man natürlich die ärgsten und auch gröbsten und verrohtesten Vorfälle. Es gibt auch eine Auswertung von Molly Crockett, die zeigte, dass zum Beispiel Vorfälle, die einen moralisch empören, da habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich über das Internet da solche Vorfälle erfahre, als verglichen mit klassischen Medien wie Print, Fernsehen, Zeitung, Radio oder im persönlichen Gespräch. Also die Gefahr ist so ein bisschen, dass man auch noch einmal düsterer die Welt empfindet. Also dass ich das Gefühl habe, alle singen nur noch vom millionenfach Abschieben. Und dass man außer Acht lässt, dass das trotz allem die Leute, die wirklich so heftig auftreten, eine Minderheit sind. Das muss ich mir selbst manchmal vor Augen führen, weil es sich oft anders anfühlt. Und weil natürlich auch manch ein Wahlergebnis diesen Eindruck dann nicht gerade, ja, es ist keine Mehrheit, die irgendwas gewählt hat, aber es sind dann doch sehr viele. Und dann das Zweite ist aber, dass auch die Komplexität von Menschen wichtig ist. Nämlich, wenn zum Beispiel auch in Österreich haben wir eine extrem starke Partei, die FPÖ, die in den Umfragen sogar derzeit auf Platz 1 steht. Und wenn einmal in Österreich oder in einem Bundesland 30% so eine Partei gewählt haben beispielsweise, dann glaube ich, muss man sich auch fragen, was bedeutet das in dieser Gruppe? Singen die alle begeistert mit, wenn es darum geht, millionenfach abschieben. Und da gibt es sicher einige, die das zu 100% tragen. Aber wichtig ist, selbst so in solchen Gruppen sind nicht alle 100% Überzeugte. Und was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass Menschen oft eine Komplexität haben. Dass sie manchmal sogar Parteien wählen, an denen es, glaube ich, sehr viel berechtigte, substanzielle Kritik gibt. Die AfD, die in vielen deutschen Bundesländern als rechtsextremistisch sogar eingestuft wird. Gleichzeitig aber, dass ein Teil der Leute, die sogar so eine Partei gewählt haben, für manches wieder erreichbar sein kann. Und das gibt mir Hoffnung, gerade auch aus Österreich kommend, wo zum Beispiel auch die FPÖ schon ihre Wahlerfolge gefeiert hat und womöglich wieder feiert, dass halt nicht alle gleich sind. Und da habe ich in meinem Buch eines gelernt, nämlich ich habe mit dem Matthew Lewandowski geredet, das ist ein Politologe aus den USA, der beschäftigt sich mit der Spaltung dort. Und die USA sind ja nochmal viel extremer als wir, viel gespaltener als wir. Das ist kaum vergleichbar, weil die USA sind schon mal ein Level für sich. Aber der hat mir was Interessantes gesagt. Wenn man an den klassischen republikanischen Wähler oder republikanische Wählerin denkt, hat man vielleicht so ein Extrembild vor Augen. So vielleicht ein Trump-Fan, der vor der Kamera steht, einen roten Mega-Hut, also eine Mega-Kappe, Make America Great Again trägt und vielleicht auch irgendwas extrem Angriffiges sagt. Aber statistisch gesehen ist die Wählerinnenschaft der Republikanischen Partei so breit, dass das womöglich der Durchschnittswähler oder ein klassischer republikanischer Wähler, Wählerin, kann die Lehrerin des eigenen Schulkindes sein oder der Nachbar, der gerade sein Auto putzt. Worauf ich hinaus will, ist, ich fand das einen guten Gedanken, nämlich, dass man die Komplexität auch von Gruppen, die ganz anders sind, sieht. Nicht, um das zu verharmlosen, was wo irgendwo passiert, aber um sich selbst die Chance zu geben, um manche Menschen zu erreichen. Ich finde, das ist jetzt gar nicht so hoffnungsvoll, weil es ist eine extrem schwierige Aufgabe und es ist auch überhaupt nicht lustig. Aber ich glaube, es ist ein Ansatzpunkt, wenn man zum Beispiel wieder noch deutlichere Mehrheit haben möchten, die ablehnen, wenn solche Wahlkampf-Songs auf einmal gespielt werden oder solche Wahlkampf-Events passieren.
Ich habe gestern so das Bild gehabt, ich weiß, also ja, das mit den Nachbarn, das kenne ich auch. Ich weiß auch, welche meiner Nachbarn auch AfD wählen tatsächlich. Und ich weiß auch, dass die auch anders können. Ne? Dann gibt es natürlich Leute, die dann sehr ablehnend sind und sagen, also dass alle, die das auch unterstützen würden, die AfD wählen, millionenfach abschieben. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, dass oft auch dass auch ignoriert wird, dass das gesungen wird und nicht ernst genommen wird. Und dass Leute deswegen auch trotzdem wählen, weil sie sagen, dass die anderen machen es halt noch schlechter. Ne?
Ja, das beziehungsweise
ist so hinterm Starken verstecken, was du vorhin auch beschrieben hast mit dem Liken, wenn jemand mal was Wütendes sagt.
Ja, oder ich finde auch, es kann auch sein, dass Leute selbst was Rassistisches sagen und dass sie dann aber was sagen, was einfühlsam ist. Menschen sind nicht nur zu 100%, also manche Menschen sind wirklich zu 100% womöglich rein rassistisch, aber viele Menschen sind so, die haben mal extrem harte, auch durchaus menschenfeindliche Positionen, die sie mit wiederholen. Und dann kann aber sein, dass es Phasen gibt, wo sie sich von diesem eigenen Denken wieder so etwas distanzieren. Das meine ich. Also es ist ein ganz seltsamer Vergleich, den ich jetzt bringe, aber ich habe mein voriges Buch über Verschwörungsgläubige geschrieben und da habe ich mit einer Frau geredet aus Deutschland, Anja Sanchez-Mengele, die war eine Zeit lang wirklich selbst verschwörungsgläubig. Und die hat bis hin zu Sachen wie Chemtrails-Thesen, also dass die Kondensstreifen am Himmel ein dunkles Komplott sind, irgendwo ernst genommen oder dass alle Medien gleichgeschaltet sind. Und die hat sich dann erst langsam gedanklich wieder rausgefunden, als etliche Vorfälle waren, wie sie hat sich mit einer Bekannten in der Szene zerstritten. Sie hat irgendwo gemerkt, dass manche dieser Verschwörungsmythen viel rechter sind als sie. Also sie hat jetzt nicht unbedingt so ein großes Problem mit, also sie hat kein Problem mit Migranten grundsätzlich. Und dann hat sie irgendwann einen Faktencheck gelesen und den akzeptiert. Aber worauf ich hinaus will ist, das heißt, wenn man die Anja Sanchez-Mengele 4 Jahre früher kennengelernt hätte, hätte man vielleicht gedacht, was denkt die alles? Und dann hat sie aber selbst wieder rausgefunden. Und ich setze dich auch heute dafür ein, darüber zu sprechen. Redet auch, glaube ich, darüber, um dieses Bewusstsein zu fördern. Und sie hat zu mir auch gesagt, das kann ich jetzt nur sinngemäß zitieren, dass es manchmal sehr leicht ist, wenig Energie kostet, die Welt in Schwarz-Weiß zu sehen. Und die Welt in Grautönen zu sehen, das kann mehr Energie kosten. Und ich finde, das sollte man nicht nutzen, um den Rassismus zu verharmlosen oder extremistische Ansichten. Aber es kann sein, dass Menschen manches mitgehen, durchaus gedanklich mittragen, weil es verlockend und einfach ist. Also das sind dann durchaus rassistische Positionen, die vielleicht auch bezogen werden oder sehr simple Erklärungen. Aber dass sie dann irgendwann für sich selbst merken, gefällt mir doch nicht. Aber wenn ich dann den Moment nicht erkenne, wo jemand wieder gesprächsbereit ist, dann ist auch die Chance, dass ich die dann nicht erwischen kann. Also ich tue mir selbst das schwer, weil ich glaube, ganz klare Kante zeigen, zum Beispiel Sachen einordnen ist wichtig, aber auch Leuten wieder die Chance geben, dass wenn sie merken, bei der nächsten Wahl suche ich mir vielleicht was anderes, dass das dann auch für normal befunden wird, dass Leute ihre Einstellung überdenken.
Also zu viel Komplexität bringt die Leute dazu, sich zu wünschen, dass es einfacher ist? Hast du jetzt so ein bisschen beschrieben, ja, auch, ne? Die Simplifizierung, dass die bequemer ist auch manchmal?
Genau, also generell gibt es Menschen, die mehr Komplexität nicht mögen. Also Menschen mögen generell Komplexität nicht. Manche Menschen neigen besonders dazu, Komplexität, Widersprüche als unangenehm zu empfinden. Und vor allem glaube ich, dass es ist nicht nur die Komplexität, sondern habe ich gerade die mentalen Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, die Komplexität mir durch den Kopf gehen zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine Frage von, wie frei, wie sicher fühle ich mich, um schwarz-weiß ein bisschen wegzuschieben, die Grautöne zu sehen. Ich glaube, man muss vorsichtig sein. Man wird da sehr schnell auch verharmlosend oder so, dass man alles irgendwie damit erklären kann. Der große Gradmesser ist, dass man grundsätzlich verstehen kann, wie Menschen in eine Richtung auch gespült werden oder sich treiben lassen, dass das sie nicht davon befreit, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu haben. Aber wenn ich sprechen möchte mit Menschen, wenn ich meine Standpunkte vielleicht mehrheitstauglich machen möchte oder Konsens finden möchte, ist so ein Wissen wichtig, weil es mir hilft, dann vielleicht stärkere Argumente zu finden, also Argumente, die die Person wieder erreichen.
Du hattest vorhin ein Wort gesagt, ich glaube, du hast sogar schon mehrfach gesagt, das Wort Medienkompetenz. Das ist jetzt auch was, was gerade in Deutschland diskutiert wird als Schulfach. Das ist ja jemand wie Bernard Pörksen, der fordert das ja schon lange, ne? Die redaktionelle Gesellschaft nennt er das dann. Ich finde das auch gut. Ich habe jetzt erschreckend, mein Sohn ist in die 5. Klasse gekommen und ich habe einen Zettel bekommen am Elternabend, dass wir bitte unserem Kind erst ab dem 16. Lebensjahr ein internetfähiges Handy geben sollen. Betretenes Gemurmel so in der Klasse, weil das so unrealistisch ist, dass die ganz wenigen Ausnahmen, die dem Kind erst ein internetfähiges Handy, und gleichzeitig ist ja auch das Schulportal im Internet zu finden, wo die Kinder dann ja, gut, sollen sie mit dem Tablet dann reingehen, mit dem Tablet der Eltern ist die Empfehlung. Also ich halte das für unrealistisch und ist es auch. Und das Verrückte ist, was es gezeigt hat, mir gezeigt hat, und ich vermute, das ist auch eine Herausforderung, der wir uns gesamtgesellschaftlich noch stellen müssen. Ich habe das Gefühl, viele Erwachsene in unserer Gesellschaft, die in Verantwortung sind, entziehen sich der Auseinandersetzung damit, was ein guter Umgang mit sozialen Medien ist, weil wir selbst überfordert sind. Also wir sind ja jetzt die erste Generation, wir beide sind keine Digital Natives, aber wir sind in unserer Jugend damit schon konfrontiert worden, mit dem Internet, relativ früh. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, mit 16 meine E-Mail-Adresse gehabt oder so. Also ich denke manchmal, wie soll ich denn meinen Kindern was verbieten, wo ich selber noch wirklich keinen guten Umgang mitgefunden habe. Auch da gibst du ja in deinem Buch Tipps durchaus. Genau, so viel mal zu meinem Eindruck. Aber du hast genickt und du hast dazu Gedanken, habe ich das Gefühl.
Genau, ich finde das nämlich vor allem, was du gesagt hast, sehr interessant mit dem, dass wir das Gesellschaft das von uns schieben. Es ist nämlich ganz lustig, ganz oft, wenn über das Thema Medienkompetenz gesprochen wird, geht es eigentlich um die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Und das ist absolut richtig. Nur ich denke mir ganz oft, Moment, aber alle brauchen Medienkompetenz, weil Erwachsene, wenn man Glück hat, haben die so ein bisschen klassische Medienkompetenz. Das heißt, vielleicht haben sie immer wieder Zeitung gelesen, vielleicht auch ein qualitätsvolleres Blatt. Dann habe ich einen Eindruck von Journalismus oder vielleicht schon Leute, die Tagesschau. Dann weiß ich, wie normales Fernsehen, also klassisches journalistisches Fernsehen aussieht. Das ist eine gute Basis. Aber auch bei quasi Nicht-Jugendlichen, Nicht-Kindern passiert's, dass sie zum Beispiel auf Falschheiten reinfallen. Oder dass sie dann auf die umso spektakuläreren Geschichten online klicken und auf wilden Webseiten landen, also von kompletten einfach Humbug-Stories bis hin zu extremistischen Seiten, die dann einfach ein Narrativ permanent für sich nutzen. Worauf ich hinaus will ist, das Tolle an Kindern und Jugendlichen ist, dass ich die greifen kann, weil die müssen in die Schule gehen. Darum können wir da so leicht Medienkompetenz durchsetzen. Nur ist das eben, macht man sich dann oft leicht, wenn man das Problem des nachdenklich genugen Umgangs bei den Jugendlichen sieht und schnell ausblendet, dass oft zum Beispiel Leute Falschheiten weiterleiten, sind es auch Ältere oder Mittelalte. Also das gibt es unterschiedliche Altersgruppen, die alle betroffen sind. Und darum meine ich, da kommt zum Beispiel Medien sehr zum Einsatz, dass sie das erklären, dass sie das erzählen. Auch die ganzen Bildungseinrichtungen. Also da gibt es leider dann nicht so den einen Hebel und dann ist alles gut, wie dass ich eine Schule habe, wo alle hingehen müssen. Aber da gibt es auch tolle Ansätze. Und ich gebe nur ein Beispiel. Ich war auch schon eingeladen in manchen deutschen Städten, wo manchmal zum Beispiel die örtliche Bibliothek solche Weiterbildungsprogramme macht, wo sie zum Beispiel so Fake-News-Workshops machen oder sicher durchs Internet-Workshops. Also gibt es verschiedene Dinge. Und das finde ich ganz toll, weil über die Bibliothek erreiche ich dann zum Beispiel auch teilweise ein älteres Publikum, das sich dort gern die Bücher holt. Und das heißt, alle in unserer Gesellschaft, die irgendwo so einen Bildungsauftrag haben, die sollten irgendwo sich überlegen, kann ich Medienkompetenz hier und dort ausbessern oder verbessern. Es muss jetzt nicht jeder Workshops machen. Vielleicht ist es auch so, dass man manchmal einfach nur einen Tipp mit einbaut in einem anderen Segment. Und bei den Jugendlichen soll das natürlich auch passieren, aber es sind eben nicht nur die ganz Jungen, über die wir da reden müssen.
Wir haben eine neue Rubrik in diesem Podcast. Ich glaube, entweder ab dieser Folge oder ab der vergangenen, ich glaube sogar ab dieser Folge, die ist nämlich Social Media Lifehacks zu geben. Mhm. Wir hatten vorher die Rubrik Folgehypes, also wir haben Sachen empfohlen, denen man in den sozialen Medien folgen könnte. Aber wir folgen ja mittlerweile alle so vielen Dingen, deswegen haben wir gedacht, wir stellen mal um auf, wie diszipliniere ich mich eigentlich selbst? Da würde ich gerne von dir auch noch einen Tipp bekommen, wenn du einen hast. Und du hast ja auch welche in deinem Buch, genau, du hast ja mehrere in deinem Buch nochmal an das Buch erinnert, wieder die Verrohung, Brandstätter Verlag aus dem Juli 2024. Wie gesagt, ganz viele Tipps und auch zu Social Media. Vielleicht darfst du, verrätst du einen. Genau,
da habe ich noch andere, aber ich gebe den einen, den ich auch selbst viel benutze. Problem ist ja, Social Media will einen so eigentlich ständig überfallen oder so überwältigen mit der Flut an brisanten Geschichten, dass man viel mehr Zeit online verbringt, als man geplant hat. Also eigentlich will man nur kurz irgendwas nachschauen, was eine Freundin neulich gepostet hat, und dann ist eine halbe Stunde vergangen und man liest gerade irgendeinen wilden Text über irgendeine Geschichte, die man noch nie gehört hat, und nachher denkt man sich, was habe ich hier gerade gemacht? Und um das zu verhindern, ist wichtig, beim Nutzen von Social Media sich ein sehr konkretes Ziel zu setzen. Also nicht nur, ich schaue mir kurz an, was die eine Freundin gepostet hat, sondern ich bin jetzt 30 Minuten auf Facebook und mein Ziel ist wirklich, ich gehe die Profile meiner engsten Freunde, Freundinnen durch und klapper die jetzt ab. Und ich kann mir da einen Timer stellen, zum Beispiel, dass ich nach 30 Minuten einen Timer bekomme oder noch besser nach 15 Minuten und nach 15 Minuten schon mal schaue, habe ich mein Ziel ansatzweise verfolgt oder bin ich jetzt wieder irgendwo gelandet? Oder ich mache das eben auch manchmal, einfach weil ich auch beruflich dann einfach so viel zu tun habe, dass ich wirklich schaue, ich bin jetzt 15 Minuten auf X, also vormals Twitter, und ich nutze das nur, um zu sehen, was ist heute Thema. Also wirklich das Ziel ist, ganz, ganz schnell durch meinen Feed zu scrollen. Leider unter Elon Musk ist die App unbrauchbarer in meinen Augen geworden. Das heißt, ich gehe dann teilweise auch gezielt auf Profile, schaue mir gezielt die Profile an, die ich wichtig finde, und ich schaue dann, dass ich in 15 Minuten so einen guten Überblick habe, um dann wieder einfach meine tatsächliche Arbeit oder meine andere Arbeit erledigen zu können. Man kann das auch im Privat machen. Man kann auch sagen, ich würde gerne wieder mehr Ideen haben fürs Kochen. Ich gehe auf Instagram. Ich weiß, es gibt diese 4, 5 Kochkanäle auf Instagram, die ich total mag. Ich gehe jetzt gezielt diese 4, 5 Kanäle an. Das Problem ist natürlich, dass die Apps genauso programmiert sind, dass das schwierig wird, weil der Stream natürlich einem alles gleich reinspielt. Aber so ein bisschen dieses strategische Nutzen, das kann man sich anerziehen. Und selbst wenn man dann beim Bus steht und sich denkt, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, um irgendwie herumzusurfen, selbst da kann ich überlegen, aber gibt es einen Mehrwert, den ich jetzt draus ziehen könnte? Also eine Info, die mir was geben könnte. Und dann ist es bei mir manchmal sogar so, dass ich mir denke, da gehe ich jetzt gar nicht auf Social Media, sondern rufe ich direkt eine Kochseite auf. Also manchmal ist dann meine Antwort sogar, dann brauche ich ja gar nicht Social Media, dann kann ich direkt auf irgendeine Nachrichtenseite gehen oder auf eine Kochseite oder auf irgendwas, das mein Bedürfnis eigentlich noch klarer erfüllt.
Dankeschön dafür.
Sehr gern.
Das waren die Fragen zu dir und zu dem, was du tust und zu deinem Buch. Ich habe jetzt noch 2 Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Mhm. Die kommen jetzt vielleicht ein bisschen wie so aus der Überraschungsbox, aber die erste passt auf jeden Fall schon mal. Die zweite ist so ein bisschen eine Einschätzungs- und Ratefrage sozusagen. Die erste Frage ist, wenn du eine Bühne hättest und du dürftest dir das Thema und das Publikum aussuchen, selbst entscheiden, vor wem würdest du über welches Thema sprechen?
Ich habe schon öfters auf der Republika in Berlin gesprochen, und das ist einfach immer das freundlichste Publikum, finde ich, weil es sind Menschen, die oft die gleichen gesellschaftlichen Themen interessieren. Also es ist immer angenehm zu reden, man hat das Gefühl, man wird auch verstanden. Also ich würde mir wieder dieses Publikum nehmen, das ist wirklich mein Lieblingspublikum. Und als Thema, ja, zum Beispiel jetzt gerade fände ich sehr interessant, wie, wenn auch etablierter Journalismus Fehler macht oder ein bisschen unsauber agiert, was könnten wir an besseren Sicherheitsmechanismen haben? Also jetzt im Sinne von zivilgesellschaftliches Aufzeigen solcher Vorfälle einordnen. Also diese, zum Beispiel gibt es den Presserat in Deutschland, es gibt eine gute Seite wie übermedien.de, die oft so ungenaue Recherchen aufgreifen. Aber das wäre so ein Thema, das ich oft wichtig finde, und das wäre ein Publikum, mit dem man gut auch vielleicht dann drüber diskutieren könnte.
Dankeschön dafür. Die zweite Frage ist, was bedeutet der Hashtag digitale Kirche?
Ah, interessant. Ich finde, digitale Kirche ist deswegen spannend, weil einerseits ist Kirche ein Offline-Ort und Kirche ist natürlich auch eine Community, aber auch eine Community, an die man mehr Offline-Begegnungen wahrscheinlich denkt. Und ich glaube aber, dass alle Einheiten, die für Werte stehen und wo auch Werte eine große Rolle spielen, dass die diesen Übergang ins Digitale machen müssen. Weil das einfach, sonst werden sie irgendwann nicht mehr relevant sein oder sonst erreichen sie ihr Publikum nicht mehr. Und darum, glaube ich, bedeutet der Hashtag digitale Kirche, dass ich diese Werte, die ich als Kirche habe, in einen digitalen Raum sichtbar mache.
Dankeschön, das finde ich eine sehr schöne Interpretation. Wir sammeln das jetzt seit zweieinhalb Jahren, weil dieser Hashtag ist entstanden und jeder versteht was anderes darunter und das ist ganz schön.
Ah, interessant, okay.
Dankeschön, Ingrid, für deine Zeit. Du hast gerade viel zu tun, du hast immer viel zu tun, ne? Mama arbeiten, kann deine Tochter schon sagen. Deswegen Ingrid arbeiten, ich lasse dich jetzt gleich gehen. Ich möchte nur noch kurz sagen, dass das der Yid-Podcast war und herzlichen Dank, dass du da warst. Und den Link zu Ingrids neuestem Buch, Wieder die Verrohung, findet ihr in den Shownotes. Und falls ihr Lust habt und es noch nicht getan habt, abonniert diesen Podcast und wenn ihr mögt, lasst auch eine Bewertung da. Und unseren Yid-Newsletter mit Social-Media-Tipps und Tricks und Neuigkeiten aus dem Netzwerk, den findet ihr auf yid.de/newsletter. Und jetzt könnt ihr noch dranbleiben, weil jemand gibt euch noch einen weiteren Social-Media-Tipp für eure tägliche Disziplinierung im Alltag, im Umgang mit den sozialen Medien, falls ihr möchtet. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Ingrid.
Sehr gerne, es hat mich gefreut.
Ich auch. Danke.
Der Lifehack.
Na ihr Lieben, ich bin Chris. Ihr findet mich auf Instagram als Wünschkind. Wünschkind mit Y, weil es das Ü ja nicht gibt. Und mein Instagram-Lifehack ist, dass wenn ich mal wieder ein bisschen zu viel Zeit auf der Plattform verbringe und vergesse zu essen oder mich bei meinen lieben Menschen zu melden, dann schalte ich mein Handy auf schwarz-weiß. Wenn ihr das noch nie ausprobiert habt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie langweilig das auf einmal ist. Also, wenn ihr mögt, probiert das gerne mal aus. Ihr findet das irgendwo unter den Handy-Einstellungen. Ich habe es mittlerweile so als Shortcut, aber ihr schafft das schon.